Hören Sie mich? Ja, komisch. Ein herzliches Dankeschön an Eva Maria Kern, dass sie das Lied gefunden und uns so gut beigebracht hat. Hätten Sie es gedacht? Manch einer hat ja vielleicht einen 7000 Liter Heizöltank bei sich im Keller stehen. Das ist dann ausreichend für normalerweise gleich zwei Wohnungen, die man damit einen Winter durchheizen kann. 7000 Liter. Das menschliche Herz ist so leistungsstark, dass es an einem einzigen Tag einen solchen Tank befüllen könnte. Täglich nämlich pumpt unser Herz zwischen 5000 und 10000 Liter durch unseren Körper. Sind natürlich immer dieselben Liter, klar. Hoffentlich zumindest. Unser Herz arbeitet über Jahrzehnte zuverlässig. Im Normalfall schlägt es etwa 3 Milliarden Mal während eines Lebens. Und wir nehmen das als selbstverständlich hin. Wenn es mal nicht funktioniert, dann fällt es auf, was für ein kostbares Geschenk uns Gott doch da gemacht hat. Ich möchte Ihnen heute Morgen zur Jahreslosung gleich 3 Herzgeschichten erzählen. Die erste geschah vor 50 Jahren, die zweite vor gut 2500 Jahren und die dritte wieder vor genau 500 Jahren. In diesem Jahr 2017 jährt sich zum 50. Mal die allererste Herztransplantation. Der Chirurg Christian Barnard hat 1967 in Kapstadt tatsächlich zum ersten Mal erfolgreich das Herz eines Menschen ausgewechselt. Das war natürlich damals noch nur ein relativer Erfolg. Der Patient überlebte den Eingriff gerade mal 3 Wochen. Aber seither haben zigtausende Menschen ein neues Herz bekommen. Und das Problem dabei ist, neben all den medizinischen Herausforderungen, dass dieses Herz natürlich alles andere als neu ist. Selbst wenn es von einem jüngeren Menschen stammt, ist das Spenderherz eben auch schon gebraucht. Und es ist natürlich genauso wie alles andere in uns anfällig auf den normalen Alterungsprozess hin. Heute werden die Leben von Transplantationspatienten immerhin meist um ganze 10 Jahre verlängert, so zumindest der Durchschnitt. Der berühmte Kardiologe Christian Barnard hatte später dann eine Autobiografie verfasst und er machte auf ein ganz anderes Problem darin aufmerksam. Durch diesen ganzen Medienrummel, die vielen Partys, zu denen er als Prominenter eingeladen worden war, selbst beim Papst war er gewesen und bei Staatsoberhäuptern, das alles hat seinem Ego gut getan, aber seine Familie ist dadurch auseinandergebrochen. Und in seinem Buch empfindet er tiefe Reue darüber. Leider kam die Reue zu spät. Ja, man kann sagen, dieser weltberühmte Chirurg hätte selbst ein neues Herz gebraucht. Und zwar eines, das weiß, was zu tun ist, welche Prioritäten gesetzt werden müssen. Er hätte ein Herz gebraucht, das nicht nur an sich, sondern auch an andere denkt. Ein Herz, wie wir alle eines bräuchten, auch die mit biologisch gesunden Herzen. Aber dieses Herz können wir Menschen eben nicht transplantieren. Das kann nur Gott. Davon spricht unsere Jahreslosung. Von Gott als gewissermaßen dem wahren Experten für Herztransplantationen. Er spricht durch den Propheten Hesekiel: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Eines ist klar, die von Gott neu eingesetzten Herzen stellen nicht wieder gleich nach ein paar Jahren ihren Dienst ein, wie das bei natürlichen Herzen der Fall ist. Gottes neue Herzen verlängern das Leben um eine Ewigkeit, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Es ging damals um ein Versprechen Gottes an sein Volk, vor gut 2500 Jahren. Genauer gesagt ging dieses Versprechen an die Stämme Judah und Benjamin. Das waren die beiden, die von dem Volk noch übrig geblieben waren. Sie waren nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt worden und die Heimat war zerstört und verloren. Alles sah eigentlich danach aus, dass dieses seltsame Volk Gottes ein bloßes Projekt der Weltgeschichte geworden ist. Eines, das eben nun zu Ende gegangen ist. Zerstört und gescheitert, ohne reale Hoffnung auf eine neue Zukunft. Und wir wissen, dass es dann doch weiterging. Mit einer Rückführung zurück ins gelobte Land, mit einem Neuanfang, einem neuen Tempel und sogar nach einigen Jahren sogar einer neuen staatlichen Souveränität. Aber das Besondere speziell am Propheten Hesekiel ist, dass der nicht nur von einem Neuanfang des Volkes spricht, sondern auch von einer Neuschöpfung des Einzelnen. Es geht ihm hier nicht nur um ein neues Land. Und wir würden im Blick auf die Gegenwart sagen, nicht nur um Sicherheit vor Pogromen, um eine wiedergekehrende nationale Identität eines Staates Israel. Nein, es geht um etwas Entscheidendes, das in jedem Einzelnen geschehen muss. Und deshalb lese ich jetzt nochmal die Jahreslosung im Zusammenhang. Ich will euch aus den Heiden herausholen, euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das verspricht Gott. So will er die Rettung bringen, durch einen Neuanfang, der mit jedem einzelnen Menschen beginnt, ihn von innen heraus verwandelt und neu macht. Merken Sie, dass das viel mehr ist als eine politische Dimension. Und wenn man das Hesekiel-Buch als Ganzes anschaut, dann gewinnt man die Erkenntnis auch, warum Gott das so tun will. Und zwar gar nicht mal direkt um der Menschen willen, sondern vor allem auch um seiner selbst willen. Es geht hier um Gottes Heiligkeit, weil Gott heilig ist. Also nicht, weil den Menschen, die damals gehörig auf die Nase gefallen sind, mit ihrer bisherigen Selbstherrlichkeit und Selbstverliebtheit, ihrer politischen wie auch persönlichen Gottlosigkeit, nicht, weil diesen Menschen jetzt doch noch ein guter Kern innewohnt, den es halt zu retten bzw. zu erhalten oder wenigstens neu zu wecken gilt. Nein, schlicht, weil Gott heilig ist. Deshalb kann er dieses Volk, das er als das Seine berufen hat, nicht fallen lassen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, so lesen wir im dritten Buch Mose. Und bei Hesekiel wird das aufgegriffen, indem der Prophet sagt, was sollen denn die Völker von Gott denken, wenn er sein Volk verstößt? Um seiner Heiligkeit willen muss er dieses Volk retten. Er kann es eben nicht fallen lassen. Schließlich hat er sich selbst mit seinem heiligen Namen an dieses Volk gebunden. Und ich glaube, wir müssen das neu denken lernen. Gott will nicht Gott sein ohne sein Volk. Und seit dem Neuen Testament dürfen wir zu Recht sagen, Gott kann gar nicht mehr Gott sein ohne den Menschen. Denn er ist in Jesus Christus selbst Mensch geworden. Seither kann er den Menschen nicht mehr loswerden. Er hat sich festgelegt, den Menschen nicht fallen zu lassen. Um seiner Ehre willen. Um seiner Heiligkeit willen. Und er rettet uns Menschen. Er rettet in der Verheißung von Hesekiel sein Volk, indem er es nicht nur irgendwie überleben lassen will. Nicht nur irgendwie wieder politisch neu sortieren will. Sondern indem er es von Grund auf ändern möchte, durch ein neues Herz. Das Herz steht in biblischer Sprache symbolisch für das gesamte Leben des Menschen, für seine innerste Existenz. Es geht also um das, was uns im Eigentlichen ausmacht. Schließlich versorgt das Herz ja auch den ganzen Körper mit Blut und Sauerstoff. Das Herz als Zentralorgan. Wir wissen das längst auch medizinisch. Wenn Herzen hart werden, ist bald alles zu spät. Hätten Sie gewusst, dass die Arteriosklerose die Krankheit ist, die mehr Menschen in unserer westlichen Welt tötet als sonst irgendeine? Es ist eine Krankheit, die zu Atemlosigkeit führt, zu Schwäche, Thrombosen freisetzt, Angina pectoris, Herzinfarkte, Schlaganfälle und eben auch zum plötzlichen Herztod führt. Die Ursache für all diese Symptome ist die Verhärtung der Schlagader am Herzen, eben jene Arteriosklerose. Ob Hesekiel das schon wusste, als er auch schon vorher, 20 Kapitel vorher schon, von einem Herzen aus Stein sprach, also einem verhärteten Herzen, das die Hauptursache allen Übels ist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. So verkündet der Prophet im Auftrag Gottes. Das verhärtete, das steinerne Herz soll durch ein Herz aus Fleisch, also ein bewegliches und auch ein bewegtes Herz, ausgetauscht werden. Viele von Ihnen kennen sicher das Märchen von Wilhelm Hauff, an das musste ich mich erinnern bei der Vorbereitung. Dort heißt das steinerne Herz das kalte Herz. Es hat nichts mit der Kälte hier in der Kirche zu tun. Diese Geschichte, das kalte Herz, erinnert ja ein wenig an Goethes Faust. Da ist ein armer Tropf, ein mittelloser Köhler, und der bekommt von einem Waldgeist das Angebot, ganz schnell reich werden zu können. Allerdings muss er dafür sein Herz hergeben, es gegen ein steinernes Herz austauschen. Und dieser junge Köhler lässt sich auf den Deal ein und wird tatsächlich erfolgreich. Er ist ganz schnell seine Geldsorgen los und merkt viel zu spät, wie viel er verloren hat, weil er gar keine Sorgen mehr hat. Seine alt gewordene Mutter kümmert ihn einfach nicht mehr, er sorgt sich nicht mehr um sie. Und auch sonst hat er jedes Einfühlungsvermögen verloren. Bis schließlich die Katastrophe eintritt und er seine eigene Frau im Zorn erschlägt, bloß weil sie so großzügig war, in Fürsorge einem Bettler zu helfen. Kalte Herzen, steinerne Herzen haben Menschen, die keine Empathie mehr kennen, kein Mitleid. Sie lassen sich nicht mehr erweichen von der Not und dem Leiden anderer. Und das sind entweder die besonders Erfolgreichen, also wie der ehemalige Köhler aus dem Märchen, vergessen haben, woher sie stammen. Oder es sind oft auch Menschen, die nur noch voll harter Bitterkeit auf das sehen, was ihnen selbst an Schicksalsschlägen auferlegt wurde und die jetzt dicht gemacht haben, die nichts und niemanden mehr an sich heranlassen. Steinerne Herzen haben auch solche Menschen, die sich nicht mehr überraschen lassen, die alles schon sehr genau wissen, die festgelegt sind, festgefahren in ihrer Haltung, die sich nur noch bestätigen lassen wollen, nicht mehr offen sind für das, was Gott ihnen zu sagen hat, und sei es durch kritische Worte ihrer Nachbarn oder auch Nächsten. Und es gibt eben auch die steinernen Herzen, die keine Gnade mehr kennen, weder gegenüber sich selbst noch gegenüber anderen, die ewigen Rechthaber, die sich darin gefallen, zu den Guten zu gehören, zu den Erfolgreichen und Angesehenen, den Leistungsträgern, den Saubermännern. Ja, wir müssen das hören. Rechtschaffenheit kann auch grausam werden. Damals in Babylon waren die Herzen versteinert, weil sich die Kinder Israels nur noch als Opfer sahen. obwohl sie doch selbst ganz gehörig Anteil an ihrem Schicksal hatten. Es sind immer die anderen. Und wenn ich niemanden finde, den ich verantwortlich machen kann, dann ist eben Gott selbst der Schuldige. Ich denke, es wird bei all diesen Beispielen klar, dass das Bild vom Herzen viel mehr ist als nur unser Gefühlszentrum. Das Herz ist in der Welt der Bibel eben nicht nur der Sitz der Gefühle, sondern auch unserer Gedanken. Man kann sagen, in moderner Sprache, es geht um unsere Identität, um unsere Persönlichkeit, das, was uns eben im Innersten ausmacht und zusammenhält. Und Hesekiel, der Prophet, sagte, es braucht mehr als nur einen Gesinnungswandel. Ihr braucht ein neues Herz. Man kann auch sagen, ihr müsst von Gott neu geschaffen werden, wie wir es gerade auch gesungen haben. Gott muss eingreifen mit seiner Schöpferkraft. Und dasselbe ist auch gemeint, wenn an dieser Stelle von einem neuen Geist die Rede ist. Ich lege einen neuen Geist in euch. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, was für ein Unterschied gemacht wird zwischen Tier und Mensch? Ganz am Anfang im Schöpfungsbericht in der Bibel, im Genesis 2, als Gott den Menschen schuf, da hat er im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, zu den Tieren, den Fischen, den Vögeln, da hat Gott dem Menschen das Leben höchstpersönlich eingehaucht. Was für ein sprechendes Bild ist das. Gott beugt sich so nahe zu den Menschen herunter, dass seine Lippen ihn beinahe berühren und er ihm den Atem des Lebens überträgt. Und diese uralte, natürlich bildhafte Sprache wird verwendet, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott seinen Geist dem Menschen neu verleihen wird. Es ist ein Akt der Neuschöpfung. Ein neues Leben beginnt, eines, das bereits den Atem der Ewigkeit in sich trägt. Wir wissen, wann diese großartige Verheißung umfassend eingelöst wurde. Das Neue Testament greift sie auf im Pfingstwunder, beziehungsweise schon im Johannesevangelium, direkt im Ostergeschehen. Das neue Herz, der neue Geist, das sind zwei Bilder für dieselbe Sache, nämlich dass Gott uns als Schöpfer und als Retter ein neues Leben schenkt. Eines, das nicht mehr von Verhärtungen und Blockaden geprägt ist, sondern eben diesen neuen Geist in sich trägt. Und damit sind wir drittens und zuletzt bei dem Ereignis vor 500 Jahren. Ich denke, unsere Jahreslosung soll auch eine Überschrift sein für das Jahr, in dem wir den Beginn der Reformation feiern. Martin Luther hat damals seine berühmten 95 Thesen, nämlich genau jenem Thema, gewidmet, dass unser Leben nicht einfach nur aufgepäppelt oder mit welcher Anstrengung auch immer optimiert werden kann, sondern dass es von Gott her neu geschaffen werden muss. Gott selbst muss eingreifen. Wir kriegen das nicht hin. Er muss uns einen neuen Geist und ein neues Herz schenken. Wir brauchen seine Vergebung und seine Neuschöpfung. Sonst wird das nichts. Buße und Umkehr sind mehr als nur eine Richtungskorrektur, denn wir brauchen Gott selbst, um wirklich neu zu werden. Das war eine der Kernaussagen von seinen 95 Thesen. Und genau darauf können wir bauen. Gott möchte das tun, um seiner selbst willen. Weil er ein heiliger Gott ist und sein Versprechen, uns nie fallen zu lassen, auch einlöst. Und weil Gott längst entschieden hat, dass er seine Ewigkeit ohne uns Menschen nicht zubringen will. Und deshalb sagt er nicht nur eins den Gefangenen in Babylon, sondern auch uns dies zu. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.